Ein paar Leute, die ihr vielleicht aus dem Internet kennt, von YouTube, von Instagram, stehen hier auch in der ersten Reihe.
Du bist ganz intensiv mit der Natur verbunden, du bist ganz intensiv mit dir verbunden.
Ich hatte mit 14, 15 ein Poster von Christoph Strasser in meinem Zimmer hängen.
Ich habe gelernt, dass man verhungern kann bei Badlands. Somit ist ungefähr die Hälfte meines Tafels voll mit Essen.
Da steht ganz groß unser Name über Peaks and Plains. Wir müssen da mal mitfahren.
Ich habe aber auch eine optionale Schlafstelle. Jetzt muss unter uns bleiben. Es wird ein Toilettenhäuschen. Sehr uncharmant.
Wie hast du dich auf dieses Ultra-Cycling-Event vorbereitet?
Nicht wirklich, weil ich erst am Wochenende über die Nachrückerliste reingekommen bin.
Ich habe 4 Koffein-Gels. Ich hoffe nicht, dass ich alle nehme, weil das wäre eigentlich fast schon eine Überdosis.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bikers Paradise Podcast. Diesmal ein Podcast-Spezial von Peaks and Plains, Teil Nummer 1. Ihr habt's gemerkt, der Podcast ist nicht heute früh rausgekommen, sondern erst etwas später, denn wir machen 3 Podcast-Folgen von diesem Ultra-Cycling-Event in Sachsen-Anhalt. Ich stehe hier gerade direkt an der Elbe, ein bisschen wenig Wasser ist drin, beim Kanu-Club Bürde in Magdeburg. Hier ist der Start, hier ist gerade die Nummernausgabe. Etwas später wird gestartet. Es sind 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ziemlich viele Rennräder sind schon hier aufgebockt, die Fahrradtaschen dran gebammelt und die ersten Leute haben hier ein kleines Powernap gemacht. Das sieht alles schon sehr gemütlich aus, aber auch extrem fokussiert. Und das finde ich ist irgendwie ein sehr schönes Bild, dass die Leute hier mit sich selbst beschäftigt sind, weil das ist auch die Maßgabe für die nächsten 48 Stunden, mit sich selbst im Reinen zu sein, sein eigenes Tempo zu fahren und möglichst gut durchzukommen. Hier vielleicht mal die Eckdaten. Das Ganze ist eine Unsupported-Geschichte, bedeutet, die müssen alles schön selber machen. Selber fahren, wenn etwas kaputt ist, selber reparieren und wenn das Essen alle ist, dann muss man da selber nochmal an die Tanke ran und sich vielleicht eine Bockwurst holen oder vielleicht etwas, was ein paar mehr Kohlenhydrate hat. Zur Strecke von Magdeburg geht es in den wunderschönen Harz. Dort sind einige Berge mit dabei. Insgesamt sammeln die Leute hier 7300 Höhenmeter ein. Das Zeitlimit 48 Stunden. Es gibt Leute, die wollen das auf jeden Fall schneller machen in unter 24 Stunden und es stehen 555 Kilometer auf dem Tableau. Und diese Reise, die machen wir jetzt gemeinsam im ersten Teil von diesem Podcast von Peaks and Plains hier in Sachsen-Anhalt in Magdeburg.
On the road.
Als erstes habe ich mir das Organisationsteam geschnappt, um mal zu schauen, wie die Stimmung so ist. Mit Martin Hummelt sitze ich direkt an der Elbe. Wie hoch ist jetzt gerade dein Puls ein paar Stunden, bevor das Rennen losgeht?
Für mich keinen Grund, einen hohen Puls zu haben. Ist es eher so, dass er sehr ruhig ist, sehr konzentriert. Und ich mag das total, wenn so die Arbeit von einem Jahr sich an so einem Veranstaltungstag irgendwie zeigt, wo das alles quasi drauf eingezahlt hat. Und wenn es dann so ist wie heute irgendwie und dann auch noch das Wetter passt, dann ist der Puls ruhig.
Wie viele Leute haben sich angemeldet für Peaks and Plains?
Wir haben 150 Startplätze vergeben. Für die ganz genaue Aufteilung fragst du am besten du nochmal. Wir haben über 60 Frauen mit dabei, von denen glaube ich 55 jetzt auch starten und hatten innerhalb von 4 Minuten die Liste voll und dann innerhalb von 2-3 Monaten danach über 1000 Menschen auf der Warteliste. Das war schon krass. Wir haben jahrelang die Cycle Tour hier in der Region organisiert und da waren 1000 Menschen am Start und jetzt zu sehen, dass für 550 Kilometer so viele Leute wirklich irgendwie Bock haben, das zu machen, das war schon verrückt zu sehen.
Wenn du sagst, dass 1000 Leute sich angemeldet haben, wie war denn das beim ersten Mal? Das ist jetzt die 3. Austragung.
Das ist ja so auf einer Idee entstanden. Wir haben viele Jahre eine 3-Tagestour gemacht von Magdeburg aus durch den Harz und wieder zurück mit Unterkünften und Vollverpflegung so für so Hobby jeder Männer und jeder Frauen. Und irgendwann gab es mal die Idee, das könnte man noch mal am Stück fahren. Und irgendwie hat es dann auch mal hobbymäßig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Legende hieß. Und dann fing das relativ klein an, so als verrückte Idee, mach mal ein Ultra. Geistiger Vater von dem Thema ist auf jeden Fall auch Dü, Christian Dörre, der selbst einfach aktiv war, Badlands mitgefahren ist und viele weitere so der herausragenden Ultra-Events auch und einfach auch wusste, worauf kommt es denn da an. Mit dem saßen wir dann am Tisch und haben unsere quasi Veranstalter-Sichtweise, Erfahrung mit seiner Ultra-Blickweise irgendwie zusammengepackt und gemerkt, hey, das könnte echt eine gute Nummer werden und haben einfach angefangen, ohne großes Ziel zu haben, sondern irgendwie diese Idee ist so verrückt, lass mal machen.
Okay, du musst jetzt gleich wieder nach hinten. Was ist deine nächste Aufgabe, die du jetzt gerade erledigst?
Ja, um 15 Uhr ist Startnummern, Ausgabestart, also da geht's jetzt los. Ich fahre später das Media-Auto und gucke jetzt eigentlich nur, dass alle gut ihre Jobs machen können bei der Startnummernausgabe. Dü macht gleich das Briefing für die Teilnehmenden und dann sauge ich auch einfach die Atmosphäre auf. Es ist einfach total schön zu sehen, wenn die jetzt hier alle ankommen und so konzentriert ihre Räder nochmal checken und vorbereiten. Und es ist einfach toll zu sehen und das ist so der Grund, warum wir das auch machen.
Einige Leute lagen auch im oder liegen immer noch im Schlafsack. Das ist auch total schön zu sehen, wie Leute dann so in sich gekehrt sind. Moment der Ruhe, bevor es dann 48 Stunden lang ja hoch und runter geht. Ne?
Das fasziniert mich immer wieder so. Es ist kein ich raste hier völlig aus Ding, sondern es ist so eine ganz konzentrierte Angelegenheit. Wenn man sich die Teilnehmenden mal genauer anschaut, so, dann ist das fokussiert mit sehr viel Bewusstsein und auch mit einem sehr starken Körpergefühl, das man einfach haben muss, um das hier auch zu bewältigen. Und klar werden die alle irgendwann im Flow sein oder im Graubereich oder sonst wo in den nächsten 48 Stunden. Aber ja, Fokus und konzentriert die Sache angehen ist, glaube ich, Grundvoraussetzung und das ist total schön auch zu beobachten.
Ich bin Lena Kellerstrass und ich arbeite bei Fresh Pepper bzw. bei Peaks & Plains und mache komplett den Instagram-Kanal und das Marketing bei Peaks & Plains.
Wie kann man sich das vorstellen? Du bist den ganzen Tag am Telefon und hast viereckige Augen?
So ungefähr, ja. Also ich kriege von meiner Umwelt nicht mehr so viel mit. Ich bin komplett in mein Handy reingefallen und schneide, was das Zeug hält.
Wie viele Powerbanks hast du mit?
Zwei riesengroße.
Riesengroß? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, mit viel Speicherkapazität quasi, ja.
Was ist so dein größtes Learning aus den vergangenen zwei Veranstaltungen hier bei Peaks & Plains?
Boah. Also meinst du jetzt Learning für mich persönlich oder für die Teilnehmenden?
Oh, kannst du gerne beides sagen.
Also für mich ist das größte Learning jetzt aus der teilnehmenden Sicht, dass es echt eine Kopfsache ist, hier teilzunehmen und das durchzuziehen. Und dass man sich nicht 100% darauf vorbereiten kann, weil es kann immer was passieren. Und man muss dann einfach ruhig bleiben. So, das habe ich festgestellt in den Jahren zuvor. Und für mich persönlich ist Vorbereitung ist key. Also ich muss einfach vorher schon ein paar Texte vorbereiten, mein Handy aufräumen, Songs raussuchen für die Stories. Also eigentlich muss ich mich nur gut vorbereiten und dann klappt das auch.
Als nächstes habe ich mir Christian Dürre geschnappt. Er ist der Race Director und mit ihm habe ich mich in den Schatten gesetzt, auch direkt an die Elbe auf frisch gemähten Rasen hier im Kanu-Club Börde. Was ist denn deine Wetterprognose? Erzähl mal.
Also es geht ja die letzten Tage immer hin und her. Und ich denke, wir kommen ohne Gewitter durch. Aber es wird sicherlich heute Nacht regnen. Also von Freitag auf Samstag im Harz aber nur. Aber ja gut, da sollten eigentlich auch alle sein dann heute Abend, wenn es dunkel wird und regnet. Ansonsten warm, ja. 16 Grad, 0 Uhr auf dem Brocken. Ich glaube, das ist Rekord mit Abstand.
Ja, da braucht man vielleicht gar nicht so viel. Ne? Eine kleine Windjacke oder die Weste für die Hartgesottenen passt dann eigentlich schon.
Das denke ich auch. Kurz angesagt. Ja. Nachdem wir letztes Jahr 2 Grad hatten, unten und oben dann noch ein bisschen kälter, ist das dieses Jahr, glaube ich, eine gute Erleichterung. Dafür haben wir dieses Jahr das Problem der Windböen. Ja, bis 60 km/h ist angesagt. Das ist ja mit dem Baumbewuchs, dem nicht mehr vorhandenen, mitunter ein bisschen problematisch.
Ja, also die hohen Laufräder werden auf jeden Fall nicht eingespannt heute, sondern eher die Berglaufräder. Das kann doch gut sein, oder?
Das hoffe ich, ja. Ich habe schon ein paar andere Kandidaten gesehen, die hinten 88 und vorne 60 fahren. Könnte ein bisschen wackeln.
Wie ist jetzt deine Stimmung gerade, so ein paar Stunden bevor es losgeht?
Ziemlich entspannt. Wir haben ein richtig cooles Team am Start. Ich kann mich jetzt so auf die Sachen konzentrieren, die ich wirklich nur noch machen muss. Ist alles gepackt. läuft alles, wir sind eingespielt.
Was sind die Aufgaben, die du gerade noch hast?
Ich muss jetzt nochmal checken, ob alle Tracker wirklich an sind. Das kann ich am Rechner tun. Wir haben die alle angeschaltet vorhin. Und ich habe nachher natürlich das Wichtigste für heute, das Briefing. Und dann muss ich den Startschuss geben. Das war's für mich heute. Ansonsten darf ich socializen.
Das ist doch wunderschön. Wollen wir mal schnell aufs Sportliche schauen?
Wir sind kein Rennen. Wir sind ja eine Herausforderung für jeden. Also es geht ja darum, diese Strecke zu schaffen. Und das ist ja auch der Gedanke der, naja, das heißt im Englischen halt Bikepacking Races, ja, dass es nicht darum geht, irgendwie als Erster anzukommen, sondern die Herausforderung anzunehmen und komplett self-sufficient, also nur für sich selbst verantwortlich, ohne externe Hilfe, diese Herausforderung zu meistern, ja, darum geht's.
Genau, aber als Race Director, und darauf wollte ich hinaus, hast du ja so den groben Überblick, wer sich da in die Starterliste eingetragen hat. Und da sind ja, ich bin ja schon so ein bisschen rumgelaufen, da hört man dann ab und zu mal, ja, ich will es doch schon in 24 Stunden schaffen. Und dann gibt es Leute, die sagen so, naja, 48 Stunden, mal gucken, ob ich das Zeitlimit überhaupt schaffe. Was glaubst du, wann werden die ersten Leute über die Ziellinie kommen?
Daniel Gottschalk hat im letzten Jahr 19 Stunden um die 20 gebraucht oder so, plus minus, nagel ich mich da nicht genau fest. Ich denke, es kann dieses Jahr schneller werden, wenn alles gut läuft. Wie viel schneller, weiß ich nicht. die Strecke ist tendenziell ein bisschen schneller auch, aber es kann halt so viel passieren. Ja, wir haben den Wind, man weiß nie. Im ersten Jahr hatten wir Leute, die hatten brandneue Reifen drauf, hatten trotzdem 7 Platten. Ich weiß, die Favoriten fahren dieses Jahr auch wieder mit nagelneuen Reifen. Es kann alles passieren. Es sind 550 Kilometer und wir werden sicherlich unter 20 Stunden bleiben. Da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Da gibt es genug Menschen, die das Potenzial dafür haben. Die werden nicht alle Pech haben. Es könnte schneller werden als letztes Jahr.
Was ist vielleicht der schlimmste Anstieg, den es gibt? Sind ja doch ein paar Berge mit dabei. Ich glaube, 7.500 Höhenmeter sind es insgesamt.
Bei Peaks and Plains wird es wahrscheinlich die Hans Kühnburg sein, weil das ist der letzte harte. Der zieht sich knapp 10 Kilometer. Und vor allem die letzten 500 Meter sind extrem hart mit Schotter, jenseits der 12% Steigung. Das Ganze vorrangig mit Rennrädern, wird dann auch eine Gripfrage, also schön sitzen bleiben, ja. Mal den Popo aufs Hinterrad drücken, also Hans Kühnburg wird schon mit am härtesten sein. Ja.
Gibt es noch mehr Gravel-Sektoren?
Die letzten 300 Meter am Wurmberg ist Schotter, wir haben eine Schotterabfahrt nach der ersten Stempelstelle, ansonsten Hans Kühnburg, die letzten 800 Meter vorm Gipfel hoch und dann die 3,5-4 Kilometer raus zur Bundesstraße, das ist komplett Schotter, ja.
Ist dann die Hans-Kühnburg auch der einzige Abschnitt, wo du glaubst, dass man da Hike-Bike machen könnte oder müsste, weil es eben so steil und so schottrig ist?
Man muss nirgendwo Hike-Bike machen bei uns.
Okay, das ist ja schon mal gut.
Wir wollten es ja vielleicht so auf 100 Meter einbauen bei der Rosttrappe, aber das wären deutlich mehr als 100 Meter gewesen. Das wäre nicht mehr cool in unserem Format, darum haben wir es rausgelassen.
Für Leute, die noch nie etwas mit Ultracycling zu tun hatten, wie würdest denn du Ultracycling den Leuten erklären?
Also es sind lange Distanzen, jenseits der 24 Stunden in der Regel. Man unterscheidet zwischen Supported und Unsupported Ultracycling-Veranstaltungen. Wir sind ein Unsupported-Event, das heißt, alle Teilnehmenden müssen nach dem Start sich um alles selber kümmern. Es gibt keine Verpflegungsstation, es gibt keinen mechanischen Support. Wenn ich etwas haben möchte, muss ich es mir an öffentlich zugänglichen Stellen selber besorgen oder ich habe es dabei.
Wie sieht das aus, wenn Hilfe von außen kommen würde? Also zum Beispiel jemand schenkt dir einen Schlauch, weil du deine Schläuche zu Hause vergessen hast?
Dann bist du raus aus der Wertung.
Wenn die Gabel bricht, dann ist das wie in der Tour de France vor 100 Jahren, muss man sich die selber wieder zusammenschweißen.
Genau, die meisten werden wahrscheinlich kleben müssen mit den Plastikfahrrädern. Genau, selber reparieren. Du darfst natürlich auch im Radladen gehen, ja. Wenn er offen hat. Du kannst ja auch ein neues Fahrrad kaufen. Wir haben ja Friedhelm Feige dabei, den kannst du ja mal fragen nachher, wie der das gemacht hat, als sein Fahrrad kaputt gegangen ist. Das geht, aber eben keine Hilfe von außerhalb. Moralischer Support, also ein schwieriges Thema, also ein bisschen Grauzone, weil eigentlich geht es schon darum, das alles für sich und selber zu machen. Ist völlig okay, wenn jemand mal am Streckenrand steht und ein bisschen klatscht. Was nicht okay ist, ist, wenn Menschen, die außerhalb des Rennens unterwegs, also die nicht zum Rennen gehören, dann neben den Teilnehmenden herfahren und sich mit denen unterhalten, die vielleicht ablenken und das wollen wir nicht sehen.
Wie sieht das mit Windschatten aus?
Windschatten dürfen nur die als Paar Startenden fahren, also Paare, zwei Leute. Das sind die zwei Kategorien, Paar und Solo. Die Solo-Startenden, die dürfen keinen Windschatten fahren. Die dürfen Bei uns ist das ein bisschen entspannter als bei anderen Rennen. Die dürfen gerne nebeneinander fahren, die dürfen sich auch unterhalten. Wir wissen, das haben auch viele gemacht, auch nachts. Wir haben viele dabei, die das zum ersten Mal machen. Ist total cool. Wie sagen wir, wir sind nicht die Hunger Games. Ja. das kann man alles machen, aber eben kein Windschatten fahren und auch nicht irgendwie Leute von außerhalb. Schick die dann bitte weg.
Gibt es noch etwas, was dir wichtig wäre als Veranstalter, den Leuten auf den Weg zu geben, wenn die sich jetzt entscheiden, ach hier, der GPS-Track geht ja durch meine Stadt, zum Beispiel Oschersleben oder sowas, ich stelle mich da mal an Streckenrand?
Wie Mike Hall es gesagt hat, don't be a dick.
Das ist gut. Wie Race Director Christian Dürre es mir empfohlen hat, habe ich mir natürlich Friedhelm Feiger sofort geschnappt nach dem kleinen Gespräch. Er hat die Nummer 111 und ihn habe ich dann natürlich gefragt, wie ist denn das so gewesen mit diesem Fahrrad, das dann komplett kaputt gegangen ist? Aber mir ist auch erstmal noch was anderes aufgefallen. Okay, du hast hier gerade ein Zelt im Startbereich aufgebaut. Ja. Warum machst du das?
Ich bin da schon letztes Jahr gefahren und ich weiß, dass ich ungefähr morgen Nacht irgendwann ankomme und ich weiß, dass man duschen kann hier, also ist das am praktischsten, wenn ich dann hier penne.
Also das ist deine Zielvorbereitung?
Ja, ja, genau. Ich lasse dann meinen Kram, der überflüssig ist, hier jetzt und dann kann ich gleich ins Bett fallen. Ich plane mich durchzufahren, ohne zu schlafen. Also.
Okay, was ist dein Tipp so, um ohne Schlaf durch die Nacht zu kommen?
Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer, weil wir starten ja sehr spät und man ist dann eigentlich ziemlich frisch noch und ziemlich viel Koffein, würde ich sagen, hilft. Und man hat ja noch ein Adrenalin und so, also es läuft eigentlich die erste Nacht. Wenn wir jetzt heute Morgen losgefahren wären, dann würde es anders aussehen, ne? Dann würde man abends kaputt sein, ne? Aber eigentlich geht das.
Dann lass mal kurz zu deinem Fahrrad schauen. Du fährst mit einem Stahlrahmen und hast vorne eine dicke, fette Tasche dran. Hinten die beiden Seitentaschen, kommen die noch ab?
Nee, aber ich werde Sachen rausnehmen. Ne? Also ich habe ein bisschen, das ist schon das Setup so. Ich bin früher mit Arschrakete gefahren und so und das ist immer für mich zu kompliziert, das rein und raus zu packen. Hier kannst du aufmachen und schmeißt alles einfach rein, ne? Und auch vorne halt. Ne? Das Ding ist riesig, ne? Da kannst du, also es ist meine Fressdose.
Was ist da so alles drin an Verpflegung?
Ein Kilo Gummibärchen habe ich schon dabei gleich. Ein paar Bars, also ein bisschen Gels und so. Aber dann hole ich noch ein paar Brötchen rein. Ich versuche halt nicht anzuhalten ohne, also Wasser, ne? Wasser ist das Einzige eigentlich so dann, ne? Und ein bisschen, aber ja, genau.
Okay, du fährst mit dem Stahlfahrrad. Woher kommt deine Liebe zu Stahl?
Ich habe mal einen Carbonrahmen gehabt, der ist mir zerbrochen am Schaltauge und dann sitzt du da auf dem Haufen Schrott. Also Sondermüll auch, ne? Und ich denke, das ist überbewertet, dass man einfach einen Carbonrahmen braucht, ne? Dass man so leicht sein wie möglich. Also ich bin selber übergewichtig und dann muss ich hier nicht am Fahrrad sparen, sondern ne? Also ich finde Stahl einfach umweltfreundlicher erstmal. Man kann es wieder reparieren, man kann es schweißen und ist einfach auch so ein bisschen, ja, ich finde, die sehen auch geiler aus.
Hast du aus deiner Ultra-Cycling-Erfahrung noch irgendeine tolle Geschichte, die du teilen kannst, was dir Besonderes mal passiert ist?
Ja, nicht aufgeben. Also ich habe mal, mir ist das also bei Mittelgebirgsklassik passiert mit dem Carbon-Stahl, mit dem Carbonrahmen. Ist mir gleich am ersten Tag das Schaltauge abgerissen und ich konnte es nicht reparieren. Ich habe dann einen Tag gewartet, es war ein Sonntag, habe gewartet bis auf Montag und konnte es nicht reparieren und habe mir dann einfach ein Trekkingrad ausgeliehen von dem Laden und bin es zu Ende gefahren. Ne? Also nicht aufgeben. Es geht nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern eher die Erfahrung, ne? Einfach zu fahren und auch das irgendwie zu organisieren unterwegs, wenn mal was schief geht. Einfach nicht aufgeben. Man muss nicht schnell sein.
Durch die ganzen Fahrräder hindurch sehe ich eine blonde Frau, die gerade in einer Tüte vom Bäcker wühlt. Und wenn ich so ein Knirschen und Rascheln höre, dann werde ich immer ganz hellhörig. Deshalb bin ich da sofort mal rübergegangen und habe Anne-Maria gefragt mit der Nummer 9, was sie denn da so Schönes isst. Ist das deine erste Ultracycling-Veranstaltung, die du mitmachst, oder ist das schon ein alter Hut für dich sowas?
Also es ist nicht die erste Ultracycling-Distanz, die ich fahre, das erste Event, also wo andere Menschen dabei sind.
Okay, du verpflegst dich jetzt gerade. Was isst du da Schönes?
Amerikaner.
Mit ordentlich Zucker obendrauf?
Ja, genau.
Ist das so dein Lieblingsgebäck oder wie ist das?
Nee, es gab nichts anderes im Bäcker.
Okay, jetzt sind noch ein paar Stunden hin bis zum Start. Wie bereitest du dich bis dahin noch vor?
Essen, umziehen, ich weiß nicht, ein bisschen Zeit verdüdeln. vermutlich. Ich dachte, vielleicht schlafe ich auch nochmal, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich das von den Nerven her hinbekomme, nochmal zu schlafen.
Ja, wäre natürlich irgendwie schon ganz wichtig. Ich fand das ja ganz interessant, als ich hier gerade angekommen bin, dass dann doch ein paar Leute, wie der Kollege da drüben, hier im Schlafsack lagen und schön rumgedöst haben. Aber so, um den Fokus zu bekommen, wäre das doch bestimmt nochmal ganz nett, so ein kleines Powernap zu machen.
Sinnvoll wäre es, ohne Frage, ja.
Was sind deine Ambitionen heute und morgen und übermorgen auch?
Ziel wäre es, in unter 24 Stunden wieder hier zu sein.
Echt, ja? Also richtig ambitioniert.
Aber ich weiß noch nicht, wie realistisch das ist. Ja, genau. Mal gucken.
Was hast du dir da auf deinen Arm geschrieben mit Edding?
Meine Zwischenziele quasi, wie lange ich für die verschiedenen Etappen brauche.
Okay, also übersetz mal.
Für die ersten 100 Kilometer 3,5 Stunden mit einem 28,6er Schnitt. Dann quasi Kilometer 100 bis 200 in 4,5 Stunden mit einem 22er Schnitt. Und so weiter. Und dann die schlimmsten Etappen wären die quasi 200 bis quasi hier 400. Genau, war da sind die ganzen Höhenmeter dazwischen, aber ich dann 5 Stunden pro 100 Kilometer.
Hast du dich, kennst du dich im Harz ein bisschen aus? Warst du da schon mal unterwegs?
Keine Ahnung.
Ach, das ist alles neu für dich. Also jeder Anstieg ist für dich das erste Mal.
Ja, genau. Ja.
Okay, hast du irgendwelche Erwartungen? Vielleicht vom Brocken, vom größten Ding?
Nicht wirklich, glaube ich. Ich habe Bock. Ich glaube, Brocken, wenn alles nach Plan läuft, bin ich da ja mitten in der Nacht. Das heißt, ich bin am höchsten Punkt, zum kältesten Zeitpunkt der Nacht. Bin mal gespannt, ob ich genug Klamotten dabei habe oder die richtigen. Ja, aber sonst, ich freue mich. Also ich habe keine Ahnung, ich kenne mich hier gar nicht aus, ich kenne die Landschaft nicht. Ich glaube, es wird mega schön.
Das glaube ich auch. Viel Spaß dir.
Dankeschön.
Ja, ich bin der Robert, Startnummer 124 und Erik, Startnummer 123. Wir gehören zusammen.
Warum startet ihr als Tandem? Also nicht auf einem Tandem, aber zusammen?
Wir sind schon mal vor 3 Jahren von Frankfurt nach Berlin gefahren zusammen. Das war eine ähnlich weite Distanz. Und ich wohne in Frankfurt, Robert wohnt in Stralsund und der Harz liegt genau in der Mitte. Und dann haben wir gesagt, da steht ganz groß unser Name über Peaks and Plains, wir müssen da mal mitfahren.
Ja, und die Höhenmeter, die reizen einen schon. Also sowas Ähnliches haben wir schon gemacht. Also Stoneman sind wir zum Beispiel schon gefahren. Auch die Corona-Edition, die ein bisschen mehr Höhenmeter hatte. Da waren es knapp 6, ein bisschen unter. Aber die 7,5 auf die Länge, das wird auf jeden Fall ein Abenteuer.
Wie habt ihr beide euch kennengelernt?
Also Erik hat in Greifswald studiert.
Genau.
Und das ist ja meine Ecke da oben, Stralsund, Greifswald, da komme ich ja her.
Über den Radverein.
Über den Radverein haben wir uns kennengelernt. Wir waren quasi im gleichen Radverein bei der HSG in Greifswald. Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
Erik, du schreibst für die Roadbike. Gibt es dann auch einen dicken, fetten Artikel über Peaks and Plains?
Natürlich. In der Ausgabe 8 kommt Ende Juli in den Kiosk. So ist das geplant. Reportage und ein Podcast bei uns auch, Faszination Rennrad, wird es auch eine Folge geben.
Naja, sehr gut. Ich kann mich daran erinnern, mal einen Artikel von dir gelesen zu haben. Ich glaube, das war von dir über Paris-Roubaix, das Jedermann-Rennen. War das von dir?
Ja, das sind wir beide tatsächlich zusammen. Da
sind wir beide auch zusammen.
Ah, okay. Du bist dann also Partner in Crime gewesen. Ich verstehe.
Ja, nicht nur da. Also da gibt es ja auch den schönen Podcast Frankfurt-Berlin. Da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht, 540 Kilometer.
Ja.
Da war ich auch der Partner in Crime.
Wenn man so ein Eintagesrennen macht wie Paris-Roubaix, kann man da irgendwelche Lehren draus ziehen für so ein Ultracycling-Event, was dann doch ein paar Stunden länger geht und ein paar Kilometer mehr hat?
Also Roubaix ist deutlich kürzer, es ist körperlich härter durch die Erschütterungen, aber ich würde sagen, der Stolz, das zu schaffen und das durchzuziehen, auch wenn man so 40 Kilometer vom Ziel bei Roubaix zumindest sich gesagt hat, ich nehme jetzt ein Taxi. Es ist doch geil, hinterher in der Dusche zu stehen und zu wissen, ey, ich habe nicht aufgegeben, ich habe durchgezogen. Und ich glaube, das ist so das werde ich mir, glaube ich, in der Nacht und dann auch morgen ganz oft sagen, so, ey, fahr einfach zu Ende, weil du wirst dich so schämen, wenn du aufgeben solltest.
Ja, aufgeben ist keine Option. Ich versuche mal so ein Mantra zu fahren, einfach fahren. Irgendwann hält dich einer fest und sagt, ey, kannst aufhören, wir sind da. So, das hat jetzt bei Frankfurt-Berlin ganz gut funktioniert. Kann ich so auf die Kilometer schauen, was einfach nur fahren und das genießen, ne?
Wie verpflegt ihr euch unterwegs? Was habt ihr da Besonderes geplant? Schon ein Restaurant rausgesucht, wo es Pasta gibt oder so?
Wir haben ganz nerdig 2 Kilo Kohlenhydrate jeder dabei in Form von Gels, Pulvern, Riegeln und planen eigentlich nur Wasser nachzukaufen. Also wir wollen Stoppzeit minimieren, wollen gar nicht lange im Supermarkt in der Tanke rummachen, sondern wirklich rein Wasser kaufen, auffüllen, weiterfahren.
Was ist eure Zeit, die euch so ein bisschen anpeilt?
Ja, die Wunschzeit 24 Stunden brutto mit möglichst wenig Standzeit, also 23 netto mit maximal 1 Stunde Standzeit. Das wäre schon gut. Also die Stops sind auch durchgeplant. Wir haben uns die Tankstellen rausgesucht, wo wir anhalten wollen. Und dann ist wirklich rein. Einer macht schon mal die Flaschen auf, der andere rennt rein, holt Wasser und auffüllen, Abfahrt.
Toll, euch dann viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke sehr.
Ich bin die Daniela und ich habe die Startnummer 20.
Und ich sehe, du hast ein Berliner Trikot an.
BCB, Cycling Collective Berlin, korrekt.
Bist du auch aus Berlin, genauso wie ich?
Ja, bin ich.
Bist du mit dem Fahrrad hergefahren oder mit dem Auto oder mit dem Zug?
Mit dem Auto heute. Okay. Bin mitgenommen worden. Der Mann hat mich gefahren.
Was sind deine Ambitionen hier bei Peaks and Plains?
Mir auf 550 Kilometer eine schöne Zeit zu machen. Definitiv nicht als Erster ankommen. Ich werde schlafen jede Nacht, 3-4 Stunden. Und es genießen und pünktlich vor dem Regen Sonntag in Magdeburg sein.
Wie sieht das bei dir mit Schlafen aus? Hast du eine Matratze mit und einen Schlafsack oder hast du dir irgendwas gebucht?
Nee, buchen kann man ja erst ab dem Start. Von daher habe ich mir so ein bisschen was ausgeguckt, wo es was gibt. Der Harz ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so viele Hotels und Pensionen, aber ich werde was finden.
Ja, es gibt ja auch so schöne Schutzhütten, aber die sind meistens sehr tief im Wald drin. Da hast du bestimmt keinen Bock, von der Route dann mal runterzufahren. Ne?
Ach, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich mache sonst eigentlich eher Gravel-Veranstaltungen. Das ist meine erste Road in der Hinsicht. Von daher, ich habe zur Not einen Schlafsack mit, aber ja.
Bist du gerne lange unterwegs, so wie heute 555 Kilometer?
Ja, aber ich bin die 555 nicht heute unterwegs, sondern in 48 Stunden. Von daher, ja, doch, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Ja.
Thema Verpflegung, hast du da einen besonderen Tipp für Leute, die vielleicht das erste Mal ein bisschen länger fahren wollen?
Ich habe gelernt, dass man verhungern kann bei Badlands. Somit ist ungefähr die Hälfte meines Tailfins voll mit Essen.
Bist du Badlands schon mal mitgefahren?
Ja, letztes Jahr.
Okay, wie war das?
Ich bin verhungert. Wirklich. Weil es ist schwierig gewesen, irgendwann was zu essen ranzukriegen in Spanien. Und wenn du dich nur auf lokale Gegebenheiten verlässt, kannst du manchmal ganz schön enttäuscht werden. Ja. Gut, ich habe ungefähr 20 Gels in meinem Tailfin zusätzlich zum Essen. Ich bin vorbereitet. Die Hälfte ist wirklich nur Essen.
Super, vielen lieben Dank.
Gerne, ciao.
Ich bin der André, aka Digital Dre, und ich starte heute mit Nummer 154.
Wir hatten Vöglein gezwitschert, dass du einen sehr teuren Startplatz gekauft hast. Erzähl mal die Geschichte dahinter.
Ja, ich habe das Peaks and Plains Purpose Ticket mir geholt, das allerletzte dieser Art. Damit unterstütze ich mit einer 1.000 Euro hohen Spende das Frauenschutzhaus in Magdeburg. Und ja, es war eine ziemlich spontane Aktion, aber für einen guten Zweck ist diese Zahl auch eigentlich egal.
Wo kommst du her?
Ich komme aus dem schönen Frankfurt am Main.
Ah, okay. Also ist die Anreise ein bisschen länger hierher gewesen? Bist du mit dem Auto gekommen oder mit der Bahn?
Ich bin gestern mit meiner Frau mit Auto angereist und wir haben nochmal viel gechillt, viel entspannt, damit ich mir die Kräfte sparen kann, um heute schön die Nacht durchzuballern.
Okay, du benutzt das Wort ballern. Dann die Frage nach den Ambitionen. Wie sieht es bei dir aus? Unter 24 Stunden oder wie?
Puh, unter 24 Stunden ist leider über meinem Kaliber tatsächlich. Aber ich werde mein Bestes geben, schneller als Fritz Meinecke zu sein. Ob ich das schaffe, ist auch nicht so wahrscheinlich, weil der Mann ist auch sehr stark. Aber das habe ich mir als Ziel gesetzt und mein ganzes Setup und Strategie danach ausgerichtet.
Ja, was hast du? Ist das dein Fahrrad hier vorne, das Canyon?
Ja, ich starte mit dem Canyon Aeroad CF SLX 8 und ein paar Cyclite-Taschen, Armauflieger. Sehr, sehr minimalistisch, kein Schlafsetup.
Was ist deine Taktik für die Nacht?
Also ich plane die Nacht durchzufahren. Ich habe aber auch eine optionale Schlafstelle, die ich anpeilen kann. Es muss unter uns bleiben, es wird ein Toilettenhäuschen, sehr uncharmant. Aber das könnte um 3 Uhr meinen Arsch retten. Und wenn alles gut läuft, ja, dann fahre ich durch. Ne?
Du hast ja nur minimales Gepäck dabei. Wenn du irgendwie doch schlafen willst, hast du deine Schutzdecke einfach mit, so aus dem Auto, diese goldene?
Ja, also minimales Schlafsetup ist natürlich da, das ist Pflicht im Sinne einer Rettungsdecke, aber das war's auch. Also ich habe für die Nacht eine wärmende Schicht dabei, eine Sturmhaube, nochmal eine Leinerhandschuhe, ein Merino-Oberteil und Beinlinge und eine Regenjacke, und das muss reichen.
Ich bin Arne und habe die Startnummer 12.
Okay, du kommst aus Berlin, hast du gerade gesagt. Wo da genau?
Aus dem Prenzlauer Berg, wie man das vermutet, bei so einem Rad.
Okay, du hast ein Canyon mit Auflieger, das sieht so ein bisschen zeitfahrradmäßig aus. Ja. Nimm uns mal mit, erklär mal ein bisschen was.
Das ist einfach mein Rad, mit dem ich so fahre und auch ja, so meine Ausfahrten mache. Und den Auflieger habe ich mir geholt, weil ich dachte, hier geht es dann doch ein paar Kilometer geradeaus. Da ist das ganz angenehm. Habe ich jetzt ein bisschen getestet, vor allem auf der Rolle im Winter. Und klappt ganz gut. Ja, und ich hoffe, das bringt mich ins Ziel.
Du packst jetzt gerade deine Sachen. Gibt es da ein System? Was kommt in die Arschrakete? Was kommt in die Rahmentasche? Was kommt in die Tasche, die oben auf dem Oberrohr drauf ist?
In der Oberrohrtasche sind Powerbanks, Ladekabel, alle Sachen, die ich unterwegs brauche. Bisschen Werkzeug, Handy, Kopfhörer. Unten drin sind nur Carbs und Gel. Und die Arschrakete ist jetzt so ein spontaner Entschluss, weil ich das Regenradar gecheckt habe und jetzt doch meine Regenjacke noch mitnehme. Und in diesem Zuge dann auch noch ein paar mehr Sachen mitnehme, die jetzt in meinem Setup rausgeflogen sind davor, weil ich eigentlich sehr minimalistisch unterwegs sein wollte. Genau, und jetzt sind da hinten noch ein paar Gels drin, Regenjacke, Reflektoren, Regenüberschuhe, Handschuhe und so ein Kram, den man sich hätte sparen können, aber jetzt halt dabei hat.
Ist das dein erstes Event in so einer Richtung?
Ja, absolut.
Okay, wie hast du dich darauf vorbereitet?
Viel gefahren, viel im Winter auf der Rolle gefahren, war auf Teneriffa eine Woche, war letztes Wochenende hier, ein bisschen zum Scouten. Genau, der letzte Monat lief nicht ganz so wie geplant, wegen ein bisschen Arbeitsstress und Verletzung, aber wird schon gut laufen.
Was denn für eine Verletzung?
Ich hatte so eine Hüftdysplasie und das ist einfach so ein bisschen aufgebrochen jetzt im letzten Monat, deswegen musste ich ein bisschen kürzer treten, aber jetzt ist eigentlich alles wieder gut.
Okay, dann viel Spaß auf jeden
Dankeschön.
Fall. Dankeschön. Hi, einmal dein Name und deine Startnummer.
Philipp und ich bin die Startnummer 15.
Und du hast gerade deinen Kompagnon da drüben im Regio kennengelernt, oder wie?
Richtig, auch aus Berlin, nur andere Seite von Berlin.
Welcher Stadtteil?
Friedenau, also es ist quasi nochmal eine andere Stadt dann.
ja, aber dann hast du es nicht so weit raus und kannst da schöne Runden drehen, das ist ja schon mal gut.
Das stimmt.
Wie hast du dich auf dieses Ultra-Cycling-Event vorbereitet?
Nicht wirklich, weil ich erst am Wochenende über die Nachrückerliste reingekommen bin. Ich hatte Glück, dass ich davor einfach schon viel gefahren bin und deswegen mir gesagt habe, na gut, Was soll sonst werden?
Als du die E-Mail dann bekommen hast, hast du dich gefreut oder geärgert?
Ich habe mich sehr gefreut. Ich war da gerade mit meiner Freundin am Fahrradfahren und dann meinte ich zu ihr, ey, guck mal, und habe ihr die E-Mail gezeigt. Und dann habe ich erstmal noch überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht, aber dann, ja.
Hast du dir das Wochenende extra freigehalten?
Nee, also ich glaube, wenn jetzt was gekommen wäre, hätte ich es mir auch nicht freigehalten. Das war dann einfach Glück.
Okay, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir ein Zeitlimit gesetzt oder willst du das entspannt angehen?
Oh, es ist das erste Mal, dass ich sowas mache, also ultramäßig. Deswegen ankommen ist Ziel und vielleicht nicht letzter werden, aber das ist auch eher so ein Ego-Ziel. Ich hoffe, dass ich irgendwann Sonntag Nacht ankomme.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Ultra-Event mitzumachen?
Ich habe es, glaube ich, das erste Mal auch bei Fritz in seinem Video gesehen und fand das einfach, sah sehr, sehr spaßig aus, sich da zu quälen. Und dann habe ich auch festgestellt, dass Fahrradfahren mir auch sehr viel Spaß macht, auch viel- und Langfahrradfahren. Ich habe aber erst letztes Jahr richtig angefangen und es läuft gut, es macht Spaß. Kann ich mir wenig Besseres vorstellen.
Dann viel Spaß.
Danke, danke.
Hi, mein Name ist Anja und ich habe die Startnummer 7.
Schicke Mütze hast du da. Sieht gut aus. Wie hast du dich vorbereitet auf so ein langes Event?
Eigentlich gar nicht so lange. Ich komme eigentlich aus dem Ultralaufen und habe gedacht, ich brauche mal eine neue Herausforderung und wollte, was heißt schon immer, aber bei Peaks and Plains war schon immer im Kopf und habe ich mich einfach spontan angemeldet und habe jetzt die letzten 2 Monate ein bisschen mehr trainiert.
Du kommst vom Laufen. Was ist denn Ultralaufen? Was sind denn da so die Distanzen?
Alles, was über 40, 42 Kilometer über den Marathon drüber hinweg geht.
Und dann hast du aus Spaß einfach auch immer schon Fahrradfahren gemacht und jetzt mal lang oder wie ist das?
Nein, gar nicht. Man hat immer gesagt, wenn du dann mal eine Abwechslung vom Laufen brauchst, fahr doch mal ein bisschen Fahrrad, das tut deinen Knochen ganz gut. Also bin ich öfter mal ein bisschen Fahrrad gefahren und jetzt die letzten Monate ein bisschen längere Fahrten.
Wo kommst du her?
Ich komme hier aus Magdeburg, ich wohne auch gleich um die Ecke.
Ach so, und deshalb ist deine Familie auch mit am Start?
Genau, die sind am Start.
Mann und Tochter oder wie?
Ja, Mann und Tochter.
Sind die auch so, dass sie ordentlich Sport machen wie du oder bist du da die Einzige in der Familie?
Naja, der Mann läuft auch ganz viel und hat auch einen eigenen Laufclub und die Tochter möchte noch nicht so, auch wie das bei Kindern immer so ist.
Was hast du dir auf das Oberrohr geklebt? Was sind das für Zahlen?
Das hat mir mein Mann gemacht. Da sind quasi so ein paar Fixpunkte mit Kilometern und wo ich einkaufen kann vielleicht zwischendurch oder auch eine Schutzhütte finde. Mhm. Genau.
Und was ist das hier vorne? Ist das dein kleiner Glücksbringer? Was ist denn das?
Genau, das ist ein kleines Känguru. Das habe ich von meiner Tochter bekommen, als sie noch ganz, ganz klein war und ich lange Ultradistanzen schon gelaufen bin in den Bergen über mehrere, Nächte auch. Und genau, und der bringt mir immer Glück, ist immer dabei. Und wenn er nicht da ist, dann wird es, glaube ich, nicht so gut werden.
Ja, mein Name ist Kevin Pape. Ich bin die Startnummer 51.
Das ist ja nicht dein erstes Peaks and Plains. Bist du bei der ersten Ausgabe schon mitgefahren oder nur vergangenes Jahr?
Vergangenes Jahr nur.
Okay, mir wurde zugetragen, dass du vergangenes Jahr gestürzt bist. Kannst du uns mal kurz erklären, was damals passiert ist?
Ja, damals war das in der Abfahrt gewesen. Da habe ich die Kurve nicht richtig gekriegt und dann bin ich, sagen wir mal so, im Graben gefallen, aber mit dem Rücken als erstes. Und dementsprechend habe ich mir die Wirbelsäule da gebrochen. Ja, aber es ist Gott sei Dank wieder alles gut gegangen.
Nimm uns mal mit in diese Situation, als du da in diesem Straßengraben lagst. Mhm. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Wie lange hat das gedauert, bis Hilfe gekommen ist?
Ja, also erstmal war das so gewesen, ich konnte mich noch bewegen, alles. Komischerweise. Und dann kam ein anderer Teilnehmer und der hatte mir aus dem Graben geholfen, weil ich kam da nicht mehr raus. Und ja, im ersten Moment dachte ich, ja gut, ich hätte nur Schmerzen zwischen den Schulterblättern gehabt. Ja, und dann bin ich erstmal noch weitergefahren. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, so, dass meine Beine angefangen zu zittern. Und dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt. Ja, und dann waren meine Beine komplett taub. Und ja, da hat man ein bisschen anders gedacht, so, was jetzt im Leben vor sich geht. Aber die Ärzte haben das gut hingekriegt.
Hast du denn auf der Bank selber den Krankenwagen gerufen?
Ja, genau. Ich habe den Krankenwagen gerufen. Ich habe dann auch die Rennleitung angerufen direkt, weil ich konnte ja gar nichts mehr machen. Ist Gott sei Dank alles gut gegangen.
Wie lang war der Heilungsprozess?
Ich muss sagen, ich konnte nach der OP sehr schnell laufen wieder. Ich glaube, nach 2 Tagen konnte ich wieder die ersten Schritte gehen. Und ich sag mal, bis ich vollständig genesen war, ist schwer zu sagen. Ich hatte immer so zwischendurch noch Schmerzen gehabt, aber ich würde sagen, so September, Oktober, also es waren, ich sag mal, ungefähr ein halbes Jahr war das gewesen, dass ich wieder halbwegs was machen konnte.
Wann ist die Entscheidung gefallen, dass du hier wieder starten möchtest?
Ja, sobald ich wieder mich auf ein Rad setzen konnte. Und da habe ich wieder Lust gehabt.
Hast du einen Stein im Brett gehabt bei der Organisation, so, dass du den Startplatz hier bekommen hast?
Ja, habe ich. Also ich hatte den Christian angeschrieben und ich hatte gesagt, dass ich gerne teilnehmen würde, dass ich dann, oder zumindest, dass ich hoffe, dass ich den Startplatz kriege. Und dann hat er von sich aus gesagt, ja komm, kannst ruhig teilnehmen.
Hast du den Track angeguckt? Ist die Stelle dabei, wo du letztes Mal gestürzt bist?
Ja, ich meine, die ist dabei. Ich kann mich nicht genau erinnern, wo das genau passiert ist, aber wir fahren auf jeden Fall da vorbei, wo ich mich auf der Bank gesetzt habe. Und dementsprechend müsste das auch die Stelle da irgendwo in der Ecke sein.
Okay, dann viel Spaß dir.
Ja, danke schön.
Direkt beim Einschreiben habe ich Sebastian Basti Trimborn getroffen, den gleich mal zur Seite genommen und ihn ausgefragt, was so seine Ambitionen sind und vor allem, wie so seine Zukunft aussieht, denn er hat sehr, sehr große Sachen geplant. Seine Nummer ist die 98. Basti, du bist gerade aus Bonn hier angekommen, beziehungsweise warst ja hier in der Unterkunft. Hast du dir in Magdeburg noch irgendwas angeguckt?
Ja, wir waren gestern noch tatsächlich zu einer größeren Gruppe auf dem Dom, obendrauf. Da hat man nochmal einen schönen Überblick gehabt über ganz Magdeburg. Und ist sehr zu empfehlen auf jeden Fall.
Da hast du ja den Brocken sogar schon gesehen.
Den Brocken habe ich gesehen, ja.
Ist das denn dein erstes Mal da hoch?
Ja, ich war noch nie im Harz.
Echt, ja?
Nee, ich war ja noch nie. Also ich bin einmal, ich glaube, das Race Across Germany geht so irgendwo durch den Harz oder geht drumherum, aber auf jeden Fall in der Nähe. Ich war aber noch nie im Harz.
Wie bist du denn zum Ultracycling gekommen?
Ich bin 2015, bin ich meine ersten 24-Stunden-Rennen gefahren im Ultras, also ja, im Viererteam. Und bin dann darüber über Solo-24-Stunden-Rennen zu unsupported Ultracycling-Rennen wie Hellenic, Atlas Mountain Race und so gekommen. Ja, das hat sich so ergeben.
Und generell, wie bist du zum Radsport gekommen?
Ich habe mit 7 angefangen, im Verein zu fahren, aber ich war auch schon mit, es gibt nur Kinderfotos von mir mit Fahrradhelm. Also ich bin schon immer auf dem Fahrrad eigentlich. Das wird dann halt immer mehr.
Wenn man dich bei Instagram sucht, dann findet man da die Aussage, dass du das RAM, das Race Across America 2027 gewinnen willst. Wie sind da, also erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich hatte mit 14, 15 ein Poster von Christoph Strasser in meinem Zimmer hängen, der das ja 6-mal gewonnen hat, halt der Rekordsieger des RAMs ist. Und seitdem habe ich so im Kopf, ich will das mal machen, das ist jetzt knapp 10 Jahre her. Und dann habe ich letztes Jahr gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe ein Reel aufgenommen, wo ich sage, ich bin Basti und ich gewinne das Race Across America. Ja, und 2027 ist es soweit.
Wie sieht da deine Vorbereitung aus? Weil das ist ja schon sehr speziell.
Ja, also ich trainiere jetzt so 15 bis 20, 22 Stunden die Woche. mit Trainer, mit Leistungsdiagnostiken halt strukturell, also sehr strukturiert, eigentlich schon darauf hin. Ja, guck aber, dass ich einfach so Events wie jetzt das hier, wo ich einfach Bock drauf habe, dann zu machen. Ja, dann alles mit Blick auf das Race Across America schon noch abzustimmen, aber eigentlich fahre ich halt die Rennen, wo ich Bock drauf habe. Und dann habe ich gedacht, Peaks and Plains, hört sich cool an, habe ich Bock und ja, bin happy, hier dabei zu sein.
Wie bist du auf die Veranstaltung hier gekommen?
Fritz ist das letztes Jahr gefahren, Fritz Meinecke, der jetzt auch wieder hier am Start ist. Und wir waren auch zusammen beim Atlas und auch davor schon im Trainingslager in Marokko. Und da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, da war auch gerade die Anmeldung. Und ja, so ist das dann entstanden. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich doch noch versuchen, da irgendwie auf die Start-Nachrückerliste zu rutschen. Habe mich noch angemeldet und dann ja, bin ich jetzt dabei.
Wie sieht deine Taktik aus für die Nacht?
Durchfahren, also einfach fahren. Also einfach immer weiter fahren und nicht nachlassen und ja, so schnell wie es geht, da die Berge hoch.
Hast du dann Espresso-Gels mit und ganz viel Koffeinriegel und sowas?
Ich habe 4 Koffein-Gels. Ich hoffe nicht, dass ich alle nehme, weil das wäre eigentlich fast schon eine Überdosis. Aber ja, ich habe für die Nacht ein bisschen Koffein dabei und werde sonst ausschließlich auf Gels und ein bisschen Carb-Pulver in der Flasche fahren. Also ja, nichts Festes dabei.
Gar nichts Festes?
Nee, nichts Festes. Also vielleicht bei einer Tankstelle, wenn ich jetzt mal Gummibärchen sehe oder sowas, würde ich die nehmen. Oder wenn ich irgendwann mal Salzstangen sehe und da irgendwie Bock drauf habe, dann nehme ich die. Salzstangen sind immer so ein bisschen schwierig, weil die auch schnell brechen, ist ja logisch. Aber nee, eigentlich ist der Plan, wenn der Magen mitmacht, komplett auf Flüssignahrung zu fahren.
Ist ja auch eine harte mentale Belastung, oder? Diese Flüssignahrung die ganze Zeit?
Ach, es geht. Da gewöhnt man sich dran, ja, ja. Also, ja, wenn der Magen halt zwischendurch, irgendwann hat man schon vielleicht mal das Gefühl so, boah, jetzt will ich nicht mehr. Aber dann liegt es meistens daran, dass man ein bisschen überdosiert hat. Wenn man aber irgendwie schon guckt, dass man den Pegel konstant hält und jetzt halt nicht zu viel pro Stunde auf einmal reinhaut und alles schön konstant über die Stunde verteilt, nicht 2 Gels pro Stunde, sondern die Gels auch so ein bisschen aufteilen, dann geht das schon.
Hast du auch ein paar besondere Geschmacksrichtungen mit? Also etwas, was vielleicht ein bisschen deftiger ist? Tomate?
Nee.
Nur süß?
Ja, also Erdbeer. Erdbeergeschmack. Ich fahre auf Erdbeere. Erdbeere und Limette. Limette ist Koffeingel, glaube ich.
Nach diesen kleinen Tipps, was so die Ernährung anbelangt, ist es langsam auch schon Zeit für die Ansprache. Und die macht der Race Director höchstpersönlich.
So, Peaks and Plains. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock?
Nach den warmen Worten, den ganzen Regeln und auch den Fragen, die beantwortet wurden, geht es langsam Richtung Startaufstellung. Und da ist ja noch Zeit für ein paar kleine letzte Interviews. Christine, 141.
Ja?
Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr eigentlich zu zweit starten wolltet. Mit deinem Mann höchstwahrscheinlich zusammen?
Ja, genau. Roland ist leider zu Hause, krank im Bett und verfolgt jetzt auf dem Follow My Challenge unsere Wege und weint wahrscheinlich. Ich kann es ihm nachempfinden, weil es wird richtig cool. Ja, ich freue mich.
Was hat er?
Er hat einfach Husten, sehr, sehr stark und Schnupfen und war bis gestern fiebrig und deswegen war es einfach unmöglich, dass er mitfahren konnte.
Dann gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle. Das ist ja anscheinend nicht deine erste Ausgabe hier. Was hast du so an Erfahrung schon gesammelt?
In erster Linie bin ich Badland gefahren und habe da so eine Freude entwickelt und habe niemals im Leben für möglich gehalten, dass ich so eine lange Distanz schaffen kann, durch alle Vegetationszonen, durch alle Wärme, Kältegrade, die man sich vorstellen kann und auch mit allen Unwegbarkeiten, die sich so ergeben am Wegesrand. Und habe festgestellt, auf weiteren Ultra-Cycling Races überall auf der ganzen Welt, also da war Island dabei, da war Ruanda dabei, da war jetzt das zweite Mal Peaks and Plains dabei, wo ich sehr glücklich bin, dass wir einen Spot gekriegt haben wieder und ich jetzt für uns beide das sozusagen fahren möchte. Das ist Glück am Straßenrand, das ist, du bist ganz intensiv mit der Natur verbunden, du bist ganz intensiv mit dir verbunden und auch wenn man nicht wirklich viel Training hat, ist man in der Lage, wenn man das wirklich will, zu managen und das finde ich total beeindruckend, also für mich ein Phänomen, dem ich, solange ich das kann, irgendwie folge.
Wann bist du zum Radsport gekommen?
Vor 5 Jahren hat der Roland mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, halt längere Distanzen zu fahren. Und als er mich dann das dritte Mal gefragt hat, okay, gut, dann mache ich das mal und probiere das mal aus. Ja. Und so kam das dann, dass wir dann zusammen uns vorbereitet haben. Damals war ja in der Zeit, wo die Covid-Pandemie-Situation war, gefühlt Kontaktbegrenzung ohne Ende. Und dann haben wir uns aufs Fahrrad gesetzt. Also ich habe mir gebraucht eins bei eBay gekauft. Und sind dann die Orbits gefahren, die damals in Deutschland, in jedem Bundesland irgendwie rauskamen. Und das war einfach total ideal, weil man dann halt gesehen hat, auf Distanzen so zwischen 128 Kilometer und 315 Kilometer, gelingt das oder gelingt das nicht. Und es war einfach cool, ja. Und wir haben vor allen Dingen Strecken und Ecken in Deutschland kennengelernt, die, wo wir vorher noch nie gefahren sind. Und ja, von daher haben wir gedacht, okay, das klappt und wir versuchen es mal.
Viel Spaß dir.
Ich danke dir, Martin, vor allen Dingen auch, dass ich hier etwas sagen konnte und habt Spaß, liebe Leute.
Jawohl, Marco Schlüter oder Name Marco Schlü beim Start und die Nummer 64.
Was sind deine Ambitionen heute? Bist du heute das erste Mal dabei?
Ja, genau. Letztes Jahr auf diesem Start miterleben. Da habe ich mich sehr gefreut. Lukas ist gestartet. War eine coole Nummer. Und ich dachte, ey Markus, da musst du auf jeden Fall mit dabei sein. So, und deswegen, ja, heute zum ersten Mal. Ambition ist 47 und 53 Minuten.
Also ja, ganz kurz vorm Zeitlimit.
Ja, Hauptsache finishen. Wäre echt eine super Leistung. Ne? Ich möchte auch die Menschen, die auf der Warteliste standen, ist ja wirklich auch eine Ehre mitzufahren sozusagen. Möchte jetzt nicht einfach als Nullnummer hier starten und sagen, du nach 200 Kilometern vorbei, das geht nicht so. Wirklich bis zum Ende. Und dann hoffe ich, dass ich es schaffe. Ja? Also durchkommen ist das Ziel und eine schöne Zeit haben.
Ein paar Leute, die ihr vielleicht aus dem Internet kennt, von YouTube, von Instagram, stehen hier auch in der ersten Reihe. Sebastian, Basti Trimborn haben wir ja schon vorhin gehört. Aber ganz vorne ist auch Max Bube mit der Nummer 72. Was hast du dir vorgenommen für heute?
Erstmal die Nacht auf jeden Fall durchzuhalten, durchzukommen und morgen bestenfalls, also nicht in die zweite Nacht reinzufahren. Das wäre mein großes Ziel. Aber ich muss dazu sagen, ich bin lange, lange nicht mehr durch die Nacht gefahren. Also von daher, ich freue mich auf den Harz und ja, schau einfach mal, wie es wird.
Wo hast du dein schönes Cap gelassen mit der Startnummer drauf?
Die habe ich hier verstaut. Aber die will ich auf jeden Fall danach. Aber das wäre mir jetzt zu warm geworden, genau.
Was machst du so mit den ganzen Medaillen, die man so im Laufe der Jahre einsammelt und mit den ganzen Caps? Gibt es da bei dir zu Hause eine große Wand, wo das alles hängt?
Ja, tatsächlich habe ich eine Wand neben meiner Rolle, wo ich immer trainiere, wo ich die ganzen Startnummern und Medaillen und so weiter hängen habe und wird langsam ein bisschen mehr.
Was ist dein Konzept mit dem Fahrrad? Gibt es da irgendwas Besonderes dran zu sagen?
Nö, im Prinzip habe ich einfach jetzt mein Roadbike genommen, womit ich sonst halt unterwegs bin, habe Auflieger rangepackt, eine Tasche und habe ansonsten hier hinten so eine Mountainbike-Tasche noch am Rücken, ja, in der Hoffnung, dass ich da dann meine ganzen Energie und alles draus nehmen kann und ja, mal schauen.
Ich habe gehört, dass du dieses Jahr das Ram mitfährst, das Race Across America im großen Team. Rick Zabel ist dabei, Robert Förstemann. Was ist da so die Maßgabe? Was hat dich da angetrieben mitzumachen?
Um ehrlich zu sein, hat mich Joey Kelly angerufen irgendwann und hatte gefragt, ob ich Bock hatte. Und ich dachte im ersten Moment, das wäre ein Fake-Anruf. Hab den weggedrückt. Das war mir super unangenehm. Nach 5 Minuten hat er nochmal angerufen und dann hat es ein Weilchen gedauert, bis ich verstanden habe, okay, der ruft mich gerade wirklich an. Und genau, weil ich kannte die Nummer nicht und alles und ja, habe nicht lange überlegt und dachte mir, Mann, das ist eine super Chance, da irgendwie mitzufahren, auch jetzt im Team gemeinsam mit Fritz und Basti und so unterwegs zu sein und genau.
Ja. Super, dir dann viel Erfolg.
Dankeschön.
Eine Local Legend steht hier auch ganz vorne, Fritz Meinecke mit der Nummer 34. Er hat schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, zum Beispiel in so einem kleinen Gebirge namens Atlas oder auch beim Nordkap. Ich habe gehört, dass du jetzt dich voll auf das Rennen konzentrieren willst, dass du noch nicht mal winken willst am Straßenrand oder nur vielleicht den kleinen Finger heben möchtest. Warum so dieses Umdenken?
Nee, also das, um das kurz aufzuklären mit diesem Winken, hat einfach damit was zu tun, dass ich, als ich ans Nordkap gefahren bin beim Nordkap 4000, einfach irgendwann, also alle 5 Minuten meinen Arm hochgehoben habe und dann Leute auch High Five geben wollten. Und manchmal dachte ich mir so, ja, wenn das jetzt zu doll ist, dann haut es mich fast vom Lenker. Und deswegen, also natürlich gibt es da mal einen gehobenen Finger oder ein Nicken mit dem Kopf, aber wenn ich jetzt jedes Mal den Arm da hoch und hin und her winke, dann fällt der mir irgendwann ab.
Das ist ja wie bei der Tour de France, ne? Wenn du da einen Klaps auf den Po bekommst, ne, dann hast du am Ende des Tages 1000 Klapse auf den Po, ja, ja, und das tut dann einfach irgendwann weh, ne?
Genau, ja, definitiv.
Was kannst du denn von den ganzen anderen riesengroßen Rennen, die du gemacht hast, für Peaks and Plains hier mitnehmen?
Auf jeden Fall ein gewisses Selbstvertrauen in meinen Körper einfach, dass ich so ein bisschen weiß und den einschätzen kann durch jetzt einfach noch andere längere Distanzen. Und ich sag mal, im reinen Ultrabereich ist das jetzt ja fast schon so ein Sprint-Ultra. Ne? Also man kann jetzt schon so ein bisschen das Ziel fühlen, obwohl man noch am Start steht. Wenn du jetzt irgendwie 4000 Kilometer fährst oder halt ein, zwei Wochen unterwegs bist, dann ist das alles so weit weg. Du fährst das mal dahin und kommst das mal rein. Aber hier ist schon Druck, glaube ich, die ganze Zeit dahinter. Und jede kleine Entscheidung kann halt hier sofort Konsequenzen haben, was jetzt vielleicht bei einem ein, zwei Wochen Rennen verkraftbar ist, aber hier halt nicht.
Wie sieht deine Ernährung aus?
Grundbedarf ist komplett durch Pulver gedeckt. Also ich habe ungefähr jetzt mit schon Flaschen so 1,5 Kilogramm Carbs drin und mit dabei zum Nachfüllen. Da habe ich noch ein paar Gels für den einen oder anderen Anstieg und sonst gibt es vielleicht nochmal ein paar Riegel gegen Hunger. Ja, das ist so ein bisschen der Plan. Hauptsächlich flüssig.
Wie viele Stops hast du eingeplant?
Wenn alles nach Plan läuft, 3.
Das ist aber wenig.
Ja, mal gucken, vielleicht habe ich mich auch verplant. Weiß ich nicht. Man sitzt da mit dem Taschenrechner und rechnet so ein paar Durchschnittsdinger durch und dann kommt manchmal aber auch der große Realitätshammer, ne?
Dir viel Spaß, ja?
Danke, danke.
5, 4, 3, 2, 1.
Leute sind jetzt on the road. Die einen wollen es ganz schnell und dreckig, die anderen wollen es vielleicht ein bisschen mehr genießen. Wir schauen mal, ob es etwas Regen gibt dann im Harz. Die Leute sind unterwegs und wir hören uns dann morgen im Laufe des Tages, wenn die Leute die erste Nacht heile überstanden haben.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Höfner.